das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu unseren Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Eine private Meinung dazu, was für eine Partei die AfD ist und wofür sie steht, die kann sich jeder bilden, wie er möchte. Eine Behörde allerdings, die muss gut begründen, wie sie zu ihrer Einschätzung kommt. Das gilt natürlich auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Im vergangenen Jahr hatte die Verfassungsschützer die gesamte AfD von Verdachtsfall auf gesichert rechtsextremistisch hochgestuft. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte das kurz vor dem Regierungswechsel bekannt gegeben. Heute hat das zuständige Verwaltungsgericht in Köln dann im vorläufigen Eilverfahren entschieden, es liege keine hinreichende Gewissheit dafür vor, dass die Partei in ihrer Gesamtheit eine verfassungsfeindliche Grundtendenz habe. Deshalb dürfe die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und bezeichnet werden. Zumindest nicht bis zur Entscheidung in der Hauptsache dazu. Über diesen Beschluss und die Reaktionen, Kolja Schwarz.
Auf mehr als 1000 Seiten hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz Belege gesammelt. Belege dafür, dass die AfD eine gesichert extremistische Bestrebung sei, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfe. Es sind Beispiele wie diese.
Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben.
Und schiebe ab, millionenfach, heißt es in einem Computerspiel der inzwischen aufgelösten AfD-Jugendorganisation.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
Doch diese Belege reichen nicht, um die AfD insgesamt als gesichert extremistische Partei zu führen. Das Verwaltungsgericht Köln hat heute in einem vorläufigen Beschluss entschieden, der Verfassungsschutz darf die Partei erstmal nicht mehr so bezeichnen.
Voraussetzung für die Einstufung einer Partei als gesichert extremistische Bestrebung ist die hinreichende Gewissheit, dass sie in ihrer Grundtendenz, also in ihrer Grundausrichtung, verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und das lässt sich gegenwärtig für die AfD nicht feststellen.
Zwar gäbe es auch im Bundeswahlprogramm einige Forderungen, die mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes nicht vereinbar seien. Diese würden aber noch nicht reichen, um von einer gesichert verfassungsfeindlichen Grundtendenz der Gesamtpartei zu sprechen.
Damit zeigt sich eindeutig, dass unser Rechtsweg und auch unsere Rechtsauffassung richtig war, dass das Gericht diesem auch gefolgt ist und dass man eine Opposition auch auf diesem Wege nicht ausschalten kann.
10 Monate hat das Gericht für das Eilverfahren gebraucht, besonders intensiv geprüft. Doch gegen die Entscheidung ist noch die Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht möglich. Und das eigentliche Verfahren schließt sich auch noch an. Darauf weist auch der zuständige Innenminister hin.
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln im Eilrechtsverfahren nehmen wir zur Kenntnis. Es gilt, das Hauptsacheverfahren abzuwarten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird das Verfahren weiter begleiten und im Hauptsacheverfahren auch weiter vortragen.
Die Bundes-AfD wird nun weiter als extremistischer Verdachtsfall geführt.
Auch als rechtsextremistischen Verdachtsfall darf der Verfassungsschutz die AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Allerdings nicht ganz so intensiv wie mit dem Status gesichert rechtsextremistisch.
Auch neue Erkenntnisse kann das Bundesamt für Verfassungsschutz dann noch einbringen und das bisherige Gutachten anfüttern und aktualisieren.
Und zur heutigen Entscheidung im Eilverfahren zur Einstufung der AfD. Jetzt die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Juristisch ändert die heutige Entscheidung vielleicht noch nicht so viel. Der Verfassungsschutz hatte ohnehin schon zu Beginn der gerichtlichen Auseinandersetzung erklärt, dass er die Hochstufung zunächst aussetzen werde. Aber die Begründung der Kölner, die hat es in sich. Das Gericht hat nämlich mehr oder weniger klargemacht, dass das 1000 Seiten lange Gutachten nichts weiter ist als bedrucktes Papier mit überschaubarer Aussagekraft. Und das, obwohl die AfD seit Jahren auch in einem gewissen Umfang nachrichtendienstlich behandelt werden kann. Grundlage, Sie erinnern sich vielleicht, ist genau das Gutachten, das die damalige Noch-Ministerin der SPD, Nancy Faeser, quasi auf ihrem Weg nach draußen ihrem Nachfolger vor die Tür gelegt hat. Bekannt wurde es rein zufällig an einem ihrer letzten Amtstage. Das Gutachten verantwortet der heutige Präsident des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen. Kritik daran gab es früh. Man wollte mehr Material sammeln. Bitte stellen Sie sich hier kurz das Zirpen einer Grille in einer lauen Sommernacht vor. Genau so viel war von Ergebnissen zu hören. Man fragt sich, ob es vielleicht doch nicht mehr gibt. Ich werde an dieser Stelle nicht die Politik der AfD bewerten, das müssen Sie als Wähler tun. Wenn aber eine Behörde, die dem Bundesinnenministerium untersteht, so vor Gericht agiert, dann muss man sich nicht wundern, dass bei vielen der Eindruck entsteht, es gehe hier nicht um die Partei, sondern darum, einen politischen Gegner aus dem Rennen zu nehmen. Und dieser Eindruck ist für das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen nicht gut.
Die Meinung von Iris Seyram. Dass ein Regierungschef in 15 Jahren Amtszeit Spuren hinterlässt, das ist anzunehmen. Aber Baden-Württembergs scheidender Ministerpräsident Winfried Kretschmann hinterlässt noch mehr, seinen Namen. Diese im Nationalpark Schwarzwald entdeckte Bärtierchenart wurde nämlich nach ihm benannt. Ramazotius kretschmanni. Außer Frage steht, dass sein Nachfolger durchaus in große Fußstapfen treten wird. In Frage steht dagegen, wer es sein wird. In 10 Tagen findet im Südwesten der Republik die erste von gleich 5 Landtagswahlen in diesem Superwahljahr statt. Und die letzte ARD-Umfrage dazu sagt, dass es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und den Grünen kommen könnte. Dazu gleich mehr. Zunächst ein Überblick von Laura Kloppenburg.
Ein letztes Mal symbolische Machtübergabe an die Narren, bevor er den Schlüssel endgültig übergibt. Die Ära Kretschmann geht zu Ende.
Ich bin überzeugt, ganz ungeniert, ich habe das Land ganz gut regiert.
In Baden-Württemberg fast schon zur Ikone geworden, der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands. Sein Markenzeichen, eine pragmatische Politik des Zuhörens und der Kompromisse zwischen Klimaschutz und Wirtschaftsinteressen.
Er hat die Bürgerbeteiligung hier massiv vorangebracht. Er hat den Klimaschutzgedanken auch in den Dialog gebracht mit dem Maschinenbau und Automobilindustrie. Das sind alles ganz wichtige Sachen. Aber natürlich gibt es auch heute Probleme, die weiter gelöst werden müssen.
Schwächelnde Wirtschaft, wachsende Unzufriedenheit. Kein leichtes Erbe. 2 trauen sich's zu. Vorneweg Manuel Hagel für die CDU. Ihm auf den Fersen Cem Özdemir für die Grünen.
Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.
Das ist kein Erbe. Das ist ein Auftrag für mich.
Die Gunst der Narren haben auch sie sich gesichert. Dazu eint sie die Herkunft von der Schwäbischen Alb. Und so wird der Erbstreit vor allem dialektal ausgetragen.
Das ist gelebt, das brauchst du.
Das langt schon.
Das reicht schon, ja.
Hammer.
Wobei Streit wäre zu viel gesagt.
Dass das letzte Kita-Jahr verpflichtend und kostenfrei ist.
Werden wir ein letztes verbindliches, kostenloses Kindergartenjahr einführen.
Die Kandidaten überbieten sich vielmehr in Einigkeit. 10 Jahre grün-schwarze Partnerschaft haben Spuren hinterlassen.
Ich stimme mir zu, dass wir im Bereich der Sicherheit und im Bereich der Bildung nicht sparen sollten.
Das war mein erster Satz.
Aber das habe ich ja auch gesagt.
Sie stimmen mir zu.
Ich stimme Ihnen gern zu, aber stimmen Sie mir auch zu.
Man kann ja vielleicht auch gemeinsam einer Meinung sein.
Wo 2 so schwer zu unterscheiden sind, versucht sich ein Dritter in Position zu bringen. AfD-Kandidat und Bundestagsabgeordneter Markus Frohnmeier. Ohne Listenplatz in Baden-Württemberg und ohne echte Regierungsoption greift er umso schärfer an.
Sie beide regieren. Sie hätten jederzeit die Möglichkeit, alles, was Sie heute Abend ankündigen und verstanden haben, umzusetzen.
Im Rennen um den Regierungssitz im Ländle bringt auf den letzten Metern den Spitzenreiter noch ein Video in Bedrängnis, das eine Grünen-Abgeordnete verbreitet hat. Vor 8 Jahren sprach Hagel im Interview da von einem Realschulbesuch.
Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen.
Einige werfen ihm Sexismus vor. Hagel räumt ein, die Aussage sei Mist gewesen. Sein Konkurrent nimmt ihn vor der eigenen Partei in Schutz.
Ich bin mir sicher, Herr Hagel würde das heute nicht mehr so formulieren.
Bei aktuell schwächelnden anderen Parteien ist eine dritte Koalition von CDU und Grünen wahrscheinlich. Spannend die Frage, unter welcher Führung. Kann sich die CDU ihr Stammwählerland zurückerobern? Oder festigen die Grünen ihr Selbstverständnis als Volkspartei im Ländle und das Erbe bleibt in ihren Reihen?
Eins ist auf jeden Fall sicher, es wird einen neuen Ministerpräsidenten geben nach 15 Jahren Winfried Kretschmann. Aber damit ist es mit den Sicherheiten zu Baden-Württembergs politischer Zukunft auch vorbei. Wie genau es mit der politischen Stimmung 10 Tage vor der Landtagswahl aussieht, das weiß jetzt Ellen Nini in unserem Wahlstudio in Köln. Ellen, wie genau ist denn die Lage?
Ja, tatsächlich gab es auf den letzten Metern jetzt noch überraschende Bewegungen. Das wird aber erst deutlich, wenn wir uns mal den Zeitverlauf angucken. Und zwar seit dieser Legislaturperiode in Baden-Württemberg. Am Anfang waren die Grünen in den Umfragen vorne. Aber seit knapp 3 Jahren, also seit März 23, liegt die CDU teilweise sehr, sehr deutlich vorne. Bis jetzt auf den letzten Metern eben Grüne 27, CDU 28%, wo sich diese beiden Parteien stark angenähert haben. Ich setze das jetzt mal ins Verhältnis zum Ergebnis der vergangenen Landtagswahl. Wenn jetzt schon am Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg wäre, kämen die Grünen auf 27%, zum Vergleich damals 32,6, also etwas Verluste. Die CDU wäre bei 28%, würde zuliegen, die beiden Parteien jetzt aber sehr eng beieinander. Die SPD wäre zum ersten Mal einstellig, die FDP mit 6% und Verlusten immer noch im Landtag Baden-Württemberg vertreten. Die AfD könnte sich mit 18% fast verdoppeln. Die Linkspartei mit 5,5% wäre zum ersten Mal im Landtag Baden-Württembergs vertreten. Und die anderen Parteien kommen zusammen auf 8,5%. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie spiegeln die politische Stimmung dieser Woche wider. Wenn wir uns jetzt diese Zahlen angucken und gleichzeitig daran denken, dass mit Winfried Kretschmann ja ein Ministerpräsident nach 15 Jahren nicht mehr antritt, ist es natürlich wichtig, auf die handelnden Personen zu schauen. Zum Beispiel der Amtsinhaber, von dem sagen 59% der Menschen in Baden-Württemberg, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden sind, also immer noch die Mehrheit. Der Cem Özdemir, der von den Grünen, der gerne Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden würde, der ist bei 49% Zufriedenheit an der Stelle. Der Herausforderer Manuel Hagel von der CDU, 23% Zufriedenheit. Da ist es aber auch so, dass jeder Zweite sagt, ich kenne diesen Politiker gar nicht oder kann mir keine Meinung bilden. Ebenso bei Markus Frohnmeier sagt das auch jeder Zweite, hier nur 14% Zufriedenheit mit dessen Arbeit. Die Frage wird also sein, welche Rolle werden diese Personen oder auch andere Personen noch in den nächsten Tagen spielen? Wenn wir auf die Sonntagsfrage gucken, sehen wir Grüne und CDU als stärkste Partei voran. Deshalb wird sich die Frage möglicherweise stellen, werden die Grünen oder die CDU die nächste Landesregierung führen? Und das haben die Menschen in Baden-Württemberg dazu gesagt. Aktuell wünschen sich 34%, dass die nächste Landesregierung von den Grünen geführt wird. 48% wünschen sich das von der CDU. Aber Achtung, gucken wir hier mal auf die Werte im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da waren die genau umgekehrt. Also vor 5 Jahren hat sich jeder Zweite gewünscht, dass die Grünen die nächste Landesregierung führen. Was das bedeutet für in 10 Tagen, wenn dann tatsächlich gewählt wird, das werden wir sehen. Da können sich auch noch mal gewisse Punkte verschieben. Alle Analysen und Zahlen zu dieser Vorwahlumfrage Baden-Württemberg finden Sie aber zum Nachlesen im Netz unter tagesschau.de.
Wird ein spannender Wahlsonntag in 10 Tagen. Ellen, vielen Dank für die Informationen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Wenn in diesen Tagen so viel, aber oft eher abstrakt von Zöllen gesprochen wird, dann geht es um nichts anderes als das hier. Oder besser gesagt um das, was meist in solchen Containern um die Welt geschifft wird. Was ist für Waren bei der Einfuhr in die USA als Zoll nun zu zahlen? Das ist eine Frage, die derzeit gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wegen der immer neuen und immer wieder veränderten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Und zuletzt auch wegen der Entscheidung der obersten Richter in Washington, dass der Großteil von Trumps Zöllen verfassungswidrig sei. Was das aber ganz konkret etwa für deutsche Unternehmen bedeutet, die in die USA exportieren, das hat sich Martin Rottach in der Nähe von Stuttgart mal angeschaut.
Wenig scheint derzeit schwerer als Licht ins Dunkel zu bringen. Zumindest was die Einfuhrzölle für Lieferungen in die USA angeht. Dieser Container der Firma Gross und Fröhlich soll heute auf die Reise gehen. Planbarkeit, Fehlanzeige, denn Geschäftsführer Sascha Thiesen sieht sich mit ständig ändernden Zollvorschriften und Tarifen konfrontiert.
Wir haben einen Puffer in den USA, wir haben ein Lager, aber wirklich an dem Tag, an dem die Ware kommt, wird erst der Tariff, also der Zoll, erhoben. Und damit sehe ich es erst an diesem Tag auf den Papieren, was ich wirklich zahlen muss.
Hier bei Stuttgart produzieren sie Kunststoffrollen für Möbel im Spritzgussverfahren. 70 Mitarbeiter hier, 10 in einem eigenen Verteilzentrum in den USA, an das sie ihre Produkte liefern und Importzölle deshalb selbst zahlen müssen. Vorige Woche kassierte der Supreme Court die Sonderzölle, in diesem Fall 15%. Seit Montag gelten deshalb 10% Zoll auf anderer gesetzlicher Grundlage. Präsident Trump hat kurz danach zusätzliche 5 Prozentpunkte angekündigt. Ob schon lange bestehende Zölle auf Plastikprodukte dazu addiert werden müssen, ist derzeit völlig unklar.
Jetzt gab es Stimmen, das kann aber sein, dass das zusätzlich kommt. Insofern, das ist für mich heute nicht klar, ob die Tarifs raufgehen oder runtergehen oder ob sie konstant bleiben.
Bei der Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart ist man ähnlich ratlos. Sie schlagen ihren Unternehmen vor, sich jeden Tag aufs Neue beraten zu lassen.
Die Zollhöhe ist zwar auch wichtig, aber im Grunde noch wichtiger ist Rechtssicherheit und Planbarkeit. Wenn ein Zoll, dann muss ich wissen, wie hoch, sonst kann ich nicht kalkulieren. Ist momentan sehr schwer.
Immerhin sei nun juristisch geklärt worden, dass die bisherigen 15% Zoll unrechtmäßig waren. Dadurch könnten auch deutsche Unternehmen Ansprüche geltend machen.
Ich würde dranbleiben, ich würde mal klären, dass keine Fristen versäumt werden, würde aber noch abwarten, weil das ja viele tausende Unternehmen betrifft, sehr viele.
Für die Firma von Sascha Thiesen geht es um über 1 Million Euro Zoll, die sie laut dem Gerichtsurteil zu viel bezahlt haben könnte. Wenn möglich, will der Unternehmer dieses Geld so bald wie möglich zurückholen.
Wir sind natürlich nicht in einer Größenordnung, dass wir das selber machen könnten. Insofern beobachten wir natürlich, wer schließt sich zusammen, gibt es Sammelklagen. Das beobachten wir. Dafür ist aber die Zeitleiste so kurz, also ist heute noch nicht, dass wir irgendwo am Tisch sitzen und eine Sammelklage vorbereiten.
Türen zu und los. Der Container ist mittlerweile voll mit den Kunststoffrollen. In gut 2 Wochen sollen sie die USA erreichen. Wie viel Einfuhrzoll für sie dann bezahlt werden muss, das weiß momentan niemand.
Tja, und vermutlich weiß es selbst derjenige nicht genau, der das ganze Zollchaos überhaupt verursacht hat. Aber auch in einem ganz anderen Bereich würden viele gerne mal in den Kopf von US-Präsident Donald Trump schauen wollen, bei der Frage zum Iran. Seit Wochen lässt Trump sein Militär massiv rund um den Iran aufmarschieren, mit Dutzenden Zerstörern, gleich 2 Flugzeugträgerverbänden und so vielen Truppen wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in der Golfregion. Steht ein Angriff auf das Mullah-Regime nun bevor? Oder ist es vor allem Drohkulisse, um im Ringen um ein neues Atomabkommen die Führung in Teheran unter Druck zu setzen? In Genf trafen sich heute iranische und amerikanische Delegationen, um genau darüber zu verhandeln. Was dabei rauskam, berichtet Stefanie Dott.
Der Tag der iranisch-amerikanischen Verhandlungen in Genf. Proteste von Exil-Iranern unter großer Anspannung. Wie viele in der Diaspora wünschen sich diese Demonstranten das Ende des iranischen Regimes mit aller Härte. Die Iraner warten auf den Angriff der USA. Es ist ja kein Angriff, sondern eine militärische Unterstützung zur Befreiung der Iraner, die als Geiseln gehalten werden. Hoffentlich sind das heute die letzten Verhandlungen, denn wir sind müde, die Menschen im Iran sind müde. Seit 47 Jahren demonstrieren wir, protestieren wir, aber bei diesem Regime funktioniert das nicht. Währenddessen am Genfer See. In der Residenz des omanischen Botschafters laufen indirekte Gespräche zwischen dem Iran und den USA, vertreten durch Trumps Schwiegersohn Kushner und den Sondergesandten Witkoff. Stundenlang wird verhandelt, Oman vermittelt. Am Abend äußert sich Irans Außenminister in den Staatsmedien. Bei einigen Themen sind wir zu einem weitgehenden Einvernehmen gelangt, bei anderen haben wir Differenzen. Es war eine der besten Verhandlungsrunden, der ernsthaftesten und der längsten. Wir sind gut vorangekommen. Die USA wollen neben dem Atomprogramm auch das iranische Raketenprogramm begrenzen. Letzteres wurde heute offenbar nicht einmal diskutiert. Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund einer immensen militärischen Drohkulisse statt. Heute setzen die Amerikaner auch den weltweit größten Flugzeugträger Gerald Ford von Kreta aus in Bewegung. Die USA zeigen die größte Präsenz seit dem Einmarsch in den Irak 2003 in der Region und haben mehrere Luftbasen mit Kampfjets verstärkt. Außerdem kreuzen zahlreiche Kriegsschiffe und ein weiterer Flugzeugträger in der Region. Beobachter schauen darauf mit großer Sorge. Die Kosten eines Scheiterns der Gespräche sind allen Seiten klar. Jeder versteht, dass es zwar eine militärische Option gibt, aber keine militärische Lösung. Eine diplomatische Lösung hätte einen geringeren Preis und wäre nachhaltiger. Man kann hoffen, dass sie eine Art Rahmenvereinbarung erzielen. Die Verhandlungen, um ein mögliches Kriegsszenario zu verhindern, sollen nach iranischen Angaben am Montag in Wien weitergehen. Dann sind Gespräche auf technischer Ebene geplant.
Und dazu jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, die Gespräche also vertagt, wenn weiter verhandelt wird, ist ein Angriff damit unwahrscheinlicher?
Also ich würde sagen, aufgeschoben ist nicht unbedingt aufgehoben. Also im Moment müssen wir vermutlich nicht mit einem Angriff rechnen, weil man sich ja darauf geeinigt hat, sich nächste Woche erstmal in Wien bei der Internationalen Atombehörde zu treffen und dann Ende der Woche nochmal zu verhandeln. Aber ja, der militärische Druck, die militärische Präsenz, die wird bleiben, die ist enorm, haben wir ja gerade gesehen. Und die ist deshalb so groß, weil Donald Trump natürlich weiterhin den Druck aufrechterhalten will, falls das eben in diplomatischen Verhandlungen nicht klappen wird. Und dass er dann willens ist, das Militär einzusetzen, das hat er ja schon bewiesen. Im vergangenen Jahr, am 12. Juni, gab es ja bereits schon mal einen Militärschlag gegen den Iran. Und wir haben es auch gesehen Anfang des Jahres in Venezuela.
Ja, aber durch diesen massiven Aufmarsch rund um den Persischen Golf hat sich Trump da vielleicht auch in so eine Art Sackgasse manövriert, aus der er ohne Gesichtsverlust nur noch schwer rauskommt?
Ja, das ist tatsächlich tricky, weil er natürlich das Ganze auch erklären und legitimieren muss hier in den Vereinigten Staaten. Und da zeigen Umfragen ganz klar, 50% der Amerikanerinnen und Amerikaner etwa machen sich Sorgen ob des iranischen Atomprogramms und hätten das gerne weg. Aber noch mehr, 56% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, sie machen sich Sorgen bei einem Militärschlag, weil sie nicht glauben, dass Donald Trump das vollumfänglich im Griff hätte und sie dann eher mit einem Flächenbrand in der Region rechnen. Das heißt, Donald Trump hat ja in der Vergangenheit auch immer gesagt, nationale Sicherheitsstrategie, America first, westliche Hemisphäre, das passt alles nicht so ganz zusammen. Er braucht eine Legitimation hier für die Vereinigten Staaten und da würde es ganz gut passen, wenn die Israelis beispielsweise einen ersten Angriff fliegen würden und die Amerikaner dann zur Unterstützung kommen könnten. Das würde gut passen. Der amerikanische Außenminister Rubio fliegt deshalb auch nach Israel in der kommenden Woche. Aber wie das Ganze dann tatsächlich ausgeht und wie Donald Trump das legitimieren kann, das weiß er vermutlich im Moment selbst noch nicht.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Thorsten, mit dir.
Die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland werden wohl Anfang März in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte in einer Videobotschaft, es gehe dann auch darum, ein direktes Treffen der Staatschefs vorzubereiten. Zugleich warf Zelensky dem russischen Präsidenten Putin erneut vor, dieser habe kein Interesse an Frieden. Es brauche daher mehr internationalen Druck auf Russland. Unternehmen, die künftig öffentliche Aufträge vom Bund bekommen wollen, müssen ihre Beschäftigten zwingend nach Tarif bezahlen. Der Bundestag beschloss mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen dafür das sogenannte Tariftreuegesetz. Damit soll Lohndumping verhindert werden. Anwendung findet das Gesetz vor allem im Bau- und Dienstleistungssektor ab einem Auftragsvolumen von 50.000 Euro. Die Bundeswehr bekommt mehr Kompetenzen zur Abwehr von Drohnen. Der Bundestag hat dazu jetzt das Luftsicherheitsgesetz geändert. Damit soll der Einsatz der Bundeswehr bei der Abwehr von Drohnen einfacher werden. Soldaten dürfen diese künftig abschießen, allerdings nur als letztes Mittel. Und Demonstranten, die den Flugverkehr behindern, drohen in Zukunft Haftstrafen bis zu 5 Jahren. Bundeskanzler Merz hat eine durchwachsene Bilanz seiner China-Reise gezogen. Es gebe eine gute Kooperation und eine strategische Partnerschaft mit Peking, sagte Merz. Zugleich müsse aber auch über schwierige Themen, etwa die chinesische Überproduktion, gesprochen werden. Diese führe zu einer Schwemme billiger Produkte in Europa. Merz hatte am letzten Tag seiner Antrittsreise die verbotene Stadt in Peking und die Technologiemetropole Hangzhou nahe Shanghai besucht. Dort produzieren deutsche Unternehmen wie Siemens Energy und weltweit führende Robotikhersteller. Die Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart 21 könnte sich weiter verzögern. Nach Recherchen des SWR könnte die Inbetriebnahme sogar erst 2030 stattfinden. Ein Bahnsprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Stuttgart 21 umfasst den Bau des neuen Tiefbahnhofs und eine komplette Neuordnung des Bahnverkehrs im Südwesten. Beim Baustart vor 16 Jahren war man von einer Eröffnung im Jahr 2019 ausgegangen. Pendler und Reisende im Nahverkehr brauchen wieder gute Nerven. Die Gewerkschaft Verdi hat in fast allen Bundesländern zu Streiks aufgerufen. Am morgigen Freitag und am Samstag sollen Busse und Bahnen vielerorts stillstehen. Nicht betroffen sind Niedersachsen und Baden-Württemberg. Bereits gestreikt wurde in Teilen Sachsen-Anhalts. Hier in Magdeburg konnten die Verkehrsbetriebe aber einen Notverkehr anbieten. Im Tarifkonflikt mit den Verkehrsunternehmen fordert Verdi vor allem bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten.
Eigentlich sind die Verantwortlichen der Berlinale stolz darauf, dass, im Gegensatz zu Cannes oder Venedig, ihr Filmfestival immer wieder als besonders politisch bezeichnet wird. Doch immer wieder sorgen kontroverse politische Auftritte auch für Ärger in Berlin. Nach der umstrittenen Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah al-Khatib bei der Preisverleihung am Wochenende geht es jetzt wieder einmal um den Nahostkonflikt und den Vorwurf des Antisemitismus. Und es geht auch um Sie, Festivalchefin Trisha Tuttle. Über Ihre Arbeit und die Ausrichtung der Berlinale wurde heute im Kanzleramt gesprochen. Dorthin hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, auch Chef des Berlinale Aufsichtsrats, eine Krisensitzung hineinberufen. Markus Rehr.
Krisensitzung heute im Kanzleramt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte eingeladen, wie weiter mit der Berlinale. Für die Bild-Zeitung steht schon vorher fest, Berlinale-Chefin wird abgelöst. Trisha Tuttle lässt sich auf der Berlinale unter anderem mit der Crew eines palästinensischen Festivalfilms ablichten. Regisseur Al-Khatib, der als Flüchtling in Deutschland lebt, bekommt für diesen Film den Preis für das beste Spielfilmdebüt. In seiner Dankesrede greift er die Bundesregierung scharf an. Meine Schlussworte gehen an die deutsche Regierung. Sie sind Partner des israelischen Genozids in Gaza. Und weiter, wir werden uns erinnern, wer auf unserer Seite stand und wer gegen uns war. Schon während der Gala sorgte dieser Auftritt für einen Eklat. Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD, hier bei der Ankunft auf dem roten Teppich, verließ den Saal. Heute eine Rücktrittsforderung aus den Reihen der Union.
Die Chefin der Berlinale muss klar gegen jeden Judenhass stehen und auch einschreiten, wenn dieser auf dem Festival passiert. Und das hat Trisha Tuttle nicht getan. Deshalb brauchen wir einen Neuanfang.
Kritik kommt auch vom Bundesbeauftragten für den Kampf gegen Antisemitismus.
Der Vorwurf, Israel begehe einen Genozid im Gazastreifen, ist hochproblematisch. Es ist ein Kampfbegriff, der auch niemandem etwas bringt, dämonisiert diesen Staat Israel.
Der Deutsche Kulturrat warnt, eine Entlassung der Berlinale-Chefin wäre ein, Zitat, verheerendes Signal. Sie habe versucht, zwischen Kunst und Politik zu vermitteln.
Sie ist ja auch gerade von den Künstlerinnen und Künstlern massiv kritisiert worden dafür, dass sie also eigentlich versucht, diesen Mittelweg zu finden. Und wenn die Politik jetzt sagen würde, du hast es zwar versucht, aber wir lassen dich jetzt doch fallen, glaube ich, wäre das eigentlich der Sieg von denen, die die Sache im Moment auf die Spitze treiben wollen.
Hunderte Filmschaffende haben sich in einem offenen Brief hinter Tuttle gestellt. Wir stehen für eine Kultur des Austauschs, nicht der Einschüchterung. Wo Vielfalt sichtbar ist, bleibt Demokratie lebendig, heißt es da. Tuttle selbst hatte die Berlinale als Ort der Redefreiheit für Künstler verteidigt. Was sie sagen, ist manchmal unbequem oder umstritten. Doch es ist wichtig, dass wir diesen Freiraum aufrechterhalten. Wenn wir nicht mehr sprechen, wer weiß, was dann passiert.
Who knows what happens?
Tuttle, die das Festival erst seit 2024 leitet, sollte die Berlinale jünger, vielfältiger und wieder populärer machen. Was die Krisensitzung heute brachte, wurde nicht öffentlich. Unklar, wie es mit Tuttle und der Berlinale nun weitergeht.
Es ist nichts Geringeres als die Keimzelle für Gesangskarrieren in Italien. Kaum ein Star, der nicht zuvor beim traditionellen Musikfestival von Sanremo für Aufsehen gesorgt hätte. Das gilt für das Italo-Pop-Duo Albano und Romina Power etwa, die das Festival 1984 gewannen, genauso wie für Eros Ramazzotti, der zwei Jahre später siegte. Oder auch Maneskin, die 2021 erst in Sanremo triumphierten, bevor sie wenige Monate später dann den Eurovision Song Contest für Italien gewannen. Diese Woche geht das Festival in seine 76. Ausgabe und weil es so sehr mit der Zeit geht, fesselt Sanremo nach wie vor Familien und Generationen gemeinsam vor den Fernsehern, wie Verena Schelter berichtet.
Der Abend beginnt natürlich mit einem Teller Pasta. Wie jedes Jahr sind ein paar Freunde vorbeigekommen bei Benedetta und Daniele Ottavi. Denn heute ist wieder Sanremo. Für das Ehepaar aus Rom eines der schönsten Ereignisse des Jahres. Mein Geburtstag und Sanremo sind meine Referenzpunkte im Jahr. Ich schaue mir das jedes Jahr mit ganz, ganz viel Freude an.
Gioia e allegria.
Es hilft, um mal kurz aus dem Alltag auszusteigen, den schlimmen Nachrichten. Für einen Moment lächelst du und lebst. Sanremo ist ein Küstenort in Ligurien, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Hier im Teatro Ariston findet einmal im Jahr das Festival della Canzone Italiana, das älteste Popmusikfestival Europas, statt. Und hier war der Durchbruch für viele, wie Zucchero. Albano und Romina Power. Oder Måneskin, die nach ihrem Erfolg in Sanremo zu internationalen Superstars wurden. In den letzten Jahren sind auch junge und vor allem unbekannte Künstler auf der Bühne des Ariston aufgetreten, die vielleicht der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind, aber in Nischenbereichen sehr beliebt und bei den Jüngeren bekannt sind. Dadurch sehen diese Woche nicht nur Eltern, Großeltern oder Onkel und Tanten des Festivals, sondern auch 14-, 15- und 16-Jährige. 30 Künstlerinnen und Künstler treten in diesem Jahr gegeneinander an. In diesen Tagen nichts von Sanremo mitzubekommen, ist fast unmöglich. Selbst wenn man sich eigentlich nicht für Popmusik interessiert. Meine Töchter sind sehr begeistert. Sie schauen sich jeden Abend alle Lieder an und singen mit. Mir gefällt die Musik, deswegen schaue ich es. Hoffen wir, dass unser Nachbar erfolgreich sein wird, denn einer aus unserem Viertel ist dieses Jahr dabei. Sanremo ist eine Art fünftägiges nationales Lagerfeuer. Knapp 10 Millionen Menschen haben allein am ersten Abend eingeschaltet. Die Shows dauern meist bis 1-2 Uhr nachts. Das ist eine echt harte Woche, aber ich ziehe es durch. Bis Samstagnacht werden sie noch durchhalten, wenn im großen Sanremo-Finale der Sieger gekürt wird.
Und für ein bisschen Italien-Feeling bei uns in Deutschland sorgt ja derzeit auch das Wetter. Bleibt das so, Carsten?
Es bleibt so und es wird morgen sogar noch etwas wärmer. Übrigens war es heute bei uns schon wärmer als in Sanremo. Sanremo 16 Grad, Deutschland 20 Grad. Morgen wird es wärmer, aber wir werden wahrscheinlich keine neuen Februar-Temperaturrekorde bekommen. Die stammen nämlich aus dem Jahre 1900. Und zwar auf den Tag genau heute vor 126 Jahren, am 26. Februar 1900. Damals gab es nur 55 Wetterstationen in Deutschland im Vergleich zu 530 heute. Aber diese wenigen Stationen haben unter anderem 25 Grad gemessen, und zwar Arnsberg im Sauerland. 23 Grad waren es in Münster, 23 Grad auch in Jena. Am kältesten an diesem Tag vor 126 Jahren war es übrigens in Vrixum auf Föhr. Dort gab es nur 4 Grad. Die 25 Grad werden wir morgen sicher nicht erreichen, aber die 23 sind möglich, denn wir haben es weiterhin mit einer südwestlichen Strömung zu tun. Die führt die wärmere Luft aus Frankreich zu uns nach Deutschland, zumindest morgen am Freitag. Und dann kommt dieses kleine Randtief am Wochenende mit dieser grün eingefärbten Luftmasse. Es wird also am Wochenende etwas kühler und dieses kleine Randtief bringt auch noch ein paar mehr Wolken und ab und zu etwas Regen. Aber nach dem Wochenende, das Tief verschwindet nach Nordosten und es setzt sich erneut mit einer südwestlichen Strömung wärmere Luft in der nächsten Woche bei uns durch, mit viel Sonnenschein und eher frühlingshaften Temperaturen. Wir schauen auf das aktuelle Wetter. Heute Nacht ist es in der Mitte und im Süden meistens klar, zumindest außerhalb der Nebelgebiete. Ganz im Norden Schleswig-Holsteins kann es etwas regnen. Morgen im Verlauf des Tages lösen sich die Nebelfelder schnell auf. Dann ist es verbreitet sonnig und frühlingshaft. Nur im Nordwesten kommen morgen am späten Nachmittag und am Abend neue Regenwolken heran. Die Temperaturen heute Nacht minus 1 Grad in Passau, 11 Grad in Köln. Tagsüber verbreitet Werte zwischen 17 und 21 Grad im Breisgau. Dazu sehen wir es bis zu 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Das Wochenende ist bewölkt, am Samstag und am Sonntag im Nordwesten etwas Regen, am Sonntag auch im Süden. Die Temperaturen vorübergehend eher nur so 14, 15 Grad, bevor es ab Montag wieder wärmer wird.
Carsten, danke für diese frühlingshaften Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt mit Satire weiter.
Und zwar mit Extra 3. Und im Anschluss ist Gerd Dudenhöfer als Heinz Becker zu sehen.
Wir sind dann morgen Abend wieder mit neuen Tagesthemen für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.